Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Pools sind doch was Schönes. Da bekommt man immer gleich ein bisschen Urlaubsfeeling, man atmet mal schön durch, hat ein bisschen Entspannung. Aber der Pool, von dem wir heute sprechen werden, der ist so ziemlich das genaue Gegenteil. Der ist nämlich Abenteuer und Adrenalin pur. Es geht nämlich um den Devil's Pool an den Victoria-Fällen in Simbabwe. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich, mal wieder Eva Baumgartner von zu Hause zugeschaltet zu haben. Eva war nämlich für Galileo in Simbabwe und hat dort mehrere Filme für unsere Sendung gedreht. Und wie ich jetzt schon weiß, Eva ist eine ziemlich mutige Abenteurerin oder vielleicht sogar ein Adrenalin-Junkie, denn sie hat im Devil's Pool gebadet. Schön, dass du Zeit hast, Eva. Freut mich.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe da gebadet. Und also ich würde mich vielleicht schon mutig einschätzen, aber nicht lebensmüde.
Ich hätte höchsten Respekt. Aber bevor wir jetzt gleich auf das Abenteuer zu sprechen bekommen, würde ich einmal gern mit dir über Simbabwe sprechen. Denn ich gestehe ganz ehrlich, als du mir zum ersten Mal erzählt hast, dass du da hinreisen wirst, ich musste wirklich erst mal googeln, wo Simbabwe in Afrika genau liegt. Ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige, dem so geht.
Du bist dann nicht der Einzige. Also ich wusste es auch nicht. Also ich bin da irgendwie ohne große Erwartungen hingefahren. Ich wusste auch gar nicht genau, wo es liegt. Ja, irgendwo in Afrika, eher im Süden. Aber es liegt ganz genau neben Südafrika und neben Sambia und Botswana, das man auch nicht so kennt. Und
ja, ich gestehe, da bin ich jetzt auch gerade. Okay, alles klar.
Ja, das ist eigentlich alles so. Ja, Südafrika kennt man, aber dann hört es schon zum Teil auf, ne? Und deswegen bin ich da einfach mal hingefahren, ohne groß drüber nachzudenken, was mich erwartet. Ja.
Zeit für eine Galileo Wissensinsel. Löwen, Elefanten und Wasserfälle. Simbabwe ist Natur pur. Wer es auf der Weltkarte finden will, sucht am besten von Südafrika aus Richtung Nordwesten. Flächenmäßig ist das Land ein bisschen größer als Deutschland. Was die Einwohnerzahl angeht, liegt allerdings Deutschland vorne. Absolute Nummer 1 ist Simbabwe bei seinen Amtssprachen. Es gibt 16 verschiedene Sprachen, die dort ganz offiziell gesprochen werden. Darunter auch Englisch, denn Simbabwe war lange Zeit eine britische Kolonie. Erst 1980 erlangte das Land seine Unabhängigkeit. Natürlich darf das wohl bekannteste Naturwunder des Landes nicht fehlen, die Victoria-Fälle. Das sind gigantische Wasserfälle, die zu den größten der Welt zählen und auch UNESCO-Weltnaturerbe sind.
So, jetzt mal so Grundwissen über Simbabwe haben wir bekommen. Jetzt wäre ich aber natürlich noch ganz gespannt, Eva, wenn man da mal landet und ankommt, was sind so die ersten Eindrücke, die man von dem Land hat?
Ja, also man kann es nicht mit Deutschland vergleichen, das ist klar. Also es ist schon Afrika irgendwie. Also es ist natürlich alles nicht so, sage ich jetzt mal, gut ausgebaut wie in Deutschland, vor allem nicht die Straßen. Also in Harare, die Hauptstadt, die Leute fahren mit 30 zum Teil oder noch langsamer, weil es überall solche Schlaglöcher gibt, dass du irgendwie dein Auto kaputt machst, wenn du schneller bist. Also das ist der Wahnsinn. Das ist auch der Grund, warum man nachts nicht Auto fährt, nicht so gerne. Also nicht jetzt, weil man Angst haben müsste, dass man überfallen wird, sondern weil das einfach zu gefährlich ist mit diesen Schlaglöchern. Verrückt, ne?
Absolut. Es ist aber, was ich schon so ein bisschen gelesen habe, also man fährt schon auch touristisch dahin. Also das ist schon auch ein bisschen, also was ich so, wie wir es ja auch gerade gehört haben, so ein bisschen Safari-mäßig ist Simbabwe schon auch beliebt. Also das sind auch Touristen, oder?
Natürlich, aber jetzt weniger in der Hauptstadt. Das ist, wenn überhaupt, dann eher Business, sondern es ist bei den Victoria-Fällen. Da ist eindeutig, da kann man, also die warten auch auf Touristen. Wir sind ja auch praktisch innerhalb des Landes dann geflogen, von der Hauptstadt Harare, eben zu den Victoria Falls, so heißt dieser Ort tatsächlich.
Ach, der heißt auch Victoria Falls?
Ja, es gibt einen eigenen Ort. Ach, okay. Ja, genau, der gleich daneben ist, neben den Victoria Falls. Und da landet man dann, und das ist ein Flug innerhalb des Landes. Und da war es dann so, da merkt man sofort, dass das so ein bisschen touristischer reicher ist. Also weil die Leute, man merkt, die leben da vom Tourismus und es sieht alles ein bisschen besser aus da. Und wenn ich noch eins sagen darf, was mir
Ja.
sofort aufgefallen ist, als wir da eingestiegen, also wir wurden da abgeholt und zu unserem Hotel gebracht und so viel, wie, was heißt viele, wie einige andere auch. Und der Fahrer in diesem Bus hat sich mehrfach bedankt bei uns. Also er
Okay.
hat gesagt, vielen lieben Dank, dass Sie da sind. Vielen lieben Dank, weil wegen Corona war niemand da und es ging uns schlecht. Und also das war ihm ganz wichtig, dass er sich mehrfach bedanken wollte, dass wir als Touristen sozusagen, er wusste ja nicht, dass wir eigentlich keine Touristen sind, aber dass Touristen eben kommen und sozusagen, ja, natürlich
Ist
auch
aber eine
Geld da
schöne
lassen, ja.
Geste. Das war echt eine
Ja,
schöne
absolut.
Geste, oder? Oh, das hört sich ganz
Absolut.
schön an. Da freut man sich auch gleich so ein bisschen. Fühlt man sich auch willkommen, würde ich fast so sagen, oder?
Ja, absolut. Der war total, also wie soll ich sagen, der war total aufgedreht. Der hat uns dann irgendwie mit einem Quiz über wilde Tiere unterhalten während der Fahrt, ja.
Ach. Und, wie hast du abgeschnitten?
Naja, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten.
Ich verstehe. Hätte ich auch gemacht. Ich bin da, glaube ich, auch bei wilden Tieren bin ich auch so ein bisschen raus, was die Infos angeht. Aber sag mal, wilde Tiere, dann heißt, da ist da auch ein bisschen mehr Natur. Also wie kann man sich denn da die Natur so eigentlich prinzipiell vorstellen?
Also ich finde, also die Viktoriafälle, das ist so ein eigener Bereich.
Okay.
Da gibt es ganz viel, was man eigentlich tun kann, wenn man Afrika erleben will, finde ich. Also ich wusste es ja vorher auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal einen Urlaub in Afrika machen möchte und möchte erleben, wie Afrika ist, wäre das ein wirklich wunderbarer Ausgangspunkt, finde ich. Weil man
Okay.
kann ganz viel machen. Man kann eine ganz normale Safari machen, also es wird organisiert, dass man da mitfahren kann in so offenen Wagen, wo man dann die Tiere sehen kann, weil es gibt da auch so Naturschutzparks mit ganz vielen, mit den Big Five, ne? Wie wir gehört
Genau,
haben.
genau.
Und man kann da Löwen sehen, man kann Giraffen sehen. Also wir hatten eigentlich keine, also unser Film ging ja nicht über wilde Tiere, aber wir haben gesehen, als beim Flughafen schon sind Affen irgendwie über die Straßen gelaufen, auf der Suche nach was zum Futtern und so. Also wir haben auch, also wirklich nebenbei gesehen Giraffen
Ach
und
krass.
ja, Kudus, also wie, also
Ach
so diese,
krass.
ja, also es ist wirklich, also das läuft ja so über den Weg und wir haben nach Drehschluss haben wir auch noch eine Fahrt irgendwie über den Sambesi gemacht. Das ist ja dieser Fluss, der sozusagen von diesen Fällen dann weggeht, von den
Ja.
Victoria Falls. Und da haben wir zwei schwimmende Elefanten gesehen. Also
Ach,
das
wie
war
cool ist das
Wahnsinn.
denn? Das sind aber echt Erlebnisse, das ist die haben sich echt, die vergisst man nicht so schnell, oder?
Nee, absolut nicht. Also das war echt toll. Also das mit den zwei schwimmenden Elefanten, irre. Also
Ach
irre.
schön, ach schön. Das heißt, bei den Big Five, das hast du, aber die anderen hast du dann nicht gesehen, so zufällig. Ich weiß, klar, ihr wart ja nicht für Safari machen da, aber
Richtig.
die fehlen dir also noch.
Ja, aber man könnte, also wenn wir eine Safari gemacht hätten, also wir haben den Elefanten haben wir ja gesehen, einige
Ja.
sogar. Wir haben Krokodile gesehen, die gehören aber nicht zu den Big Five.
Okay.
Zu den Big Five gehört ja der Elefant, der Wasserbüffel, der Löwe,
Nashörner.
Nashörner und
Jetzt hat keiner von uns mitgezählt und jetzt haben wir schon
Giraffe.
wieder vergessen.
Die nenne ich der
Leoparden.
Leopard, der
Leoparden. Ja,
Leopard, glaube
genau.
ich. Das
Ja,
müssten sie, glaube
genau.
ich, sein. Aber die kann man da alle sehen.
Ach,
Also man
krass.
kann da wirklich, also auf Safaris gehen und entweder, wie gesagt, über Sambesi mit dem Fluss oder einfach Wildsafari mit so offenen Wagen. Und da kann man viel sehen. Aber da gibt es noch ganz viel mehr. Also das ist echt irre. Das wusste ich ja vorher auch alles nicht. Also man kann in diese Schlucht Bungee-Jumping springen. Man kann was weiß ich, auch mit so Seilen so von der Schlucht von einer Seite zur anderen gezogen werden oder fahren. Und eines der ganz besonderen Sachen ist natürlich dieser Devil's Pool. Den haben wir ja auch gedreht.
Deswegen warst du ja auch da. Ich glaube,
Richtig.
jetzt müssen wir das unseren Hörern nochmal so ein bisschen beschreiben, was der Devil's Pool eigentlich ist.
Der Devil's Pool ist, also das ist ein Naturpool, kann man sagen, aus Stein, aus Gestein, der zufälligerweise, es ist so die Vertiefung direkt am Abgrund von diesen Fällen ist. Also unmittelbar an der Kante ist da so ja, so wie so ein Pool aus Stein, wo man sozusagen drin schwimmen kann. Und es sieht dann optisch so aus, als würde man direkt am Abgrund schwimmen und eigentlich jeden Moment runterfallen.
Also wenn man diese Bilder wirklich mal sieht, das sieht also Ich sag ganz ehrlich, ich würde da niemals reingehen. Ich würde mir wirklich, ich hätte da viel zu viel Schiss vor, sage ich ganz ehrlich. Also das sind ja, es sieht so aus, als ob man wirklich an dieser Klippe der Victoria-Fälle da ganz vorne noch einen Pool hätte und wenn man da quasi reingeht, geht vor einem 100 Meter donnert das Wasser runter und mit einem falschen, weiß ich nicht, Schritt oder Schwimmbewegung landet man da unten. Ungefähr so würde ich es mir vorstellen von den Bildern, die ich so gesehen habe.
Ja, also es sieht schon, also man braucht schon Respekt, also auf jeden Fall. Also es ist so, ich finde aber, wenn man in dem Pool mal ist, wenn man sich traut, dann ist es gar nicht so schlimm. Aber das Hinkommen ist schon mal ein bisschen, sage ich jetzt mal, das hebt den Puls ein bisschen. Weil du musst ein kleines Stück schwimmen, um dahin zu kommen. Und zwar praktisch schon, praktisch direkt neben den Fällen
Ach du
vorbei.
Scheiße, oh Gott. Also, aber ist man da irgendwie gesichert? Also, das ist.
Nee, man ist nicht gesichert, aber es gibt
Oh
so
Gott.
zwei Seile, die direkt am, kurz vorm Abgrund noch sind, wo du dann noch greifen kannst danach,
Oh
bevor es
Gott.
dich.
Oh Gott hier.
Das
Ach
ist,
du Scheiße.
ja, das ist schon, aber man ist schon noch ein bisschen weiter weg. Aber ich war jetzt in der Gruppe die Letzte. Also man hat sich am Anfang so ein bisschen bei den Händen genommen und ist dann vorne waren Guides und hinten waren Guide. Und ich war die Letzte und habe dann aber ein bisschen so die eine Hand verloren und mich hat der Sog schon ein bisschen so rüber. Und ich habe mir eigentlich nichts gedacht dabei und dann drehe ich mich um und dann sehe ich, dass irgendwie, also ich habe keine Ahnung, ich gefühlt 5 bis 10 Meter der Abgrund vor mir ist und da ist nur noch dieses Seil. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay.
Ja, das glaube ich dir. Also da geht die Pumpe schon mal hoch, oder? Also
Ja,
das
aber
ist
dann
ja,
kam die
boah.
Hand vom Guide und der Guide
Okay.
hat mich dann einfach mitgezogen und
Okay.
dann hat es schon gepasst. Also die passen schon auf. Aber es war schon so ein Moment, okay, das ist ja wirklich er. Es kann ernst sein, ja.
Aber so wie du es gerade gesagt hast, ihr wart eine Gruppe. Also es war, wer war denn da sonst noch alles mit dabei? Was waren das für
Also,
Leute?
das waren, ja, also ich würde mal sagen, vom Influencer angefangen über Touristen, also am Schluss ist ja jeder, der sich mal diesen Kick holen will und viele, für vielen war es einfach ganz wichtig, da dieses Bild zu bekommen, dieses One and
Verstehe.
Only Bild, also am Abgrund zu hängen und dieses, ja, so eine Aufnahme zu haben von wie todesmutig man ist, keine Ahnung.
Aber der Weg dahin, ich habe es ja jetzt schon rausgehört, ist also nicht ohne. Wie lang ist denn das dann circa? Also das sind dann so 10 Meter oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, vielleicht 20 Meter, wo du dann
Okay.
schwimmst. Also du bist halt, ja, also du musst halt ein kleines Stück schwimmen, um
Verstehe.
sozusagen zu diesem Pool, dann kommst du erstmals auf so einen Felsvorsprung und dann kannst du in diesen Pool reingehen und kannst da sozusagen dann an die Kante schwimmen, wenn du dich traust.
Hast du dich getraut?
Ja, also ich habe ja zuerst mal, wir haben ja erstmal unsere Dreharbeiten gehabt, um also eigentlich den Pool und vor allem die Leute und dieses, ja, was man halt da so erlebt, einfach alles mitzunehmen.
Ja.
Und ganz am Schluss war es eben so, dass sie die Guides dann gesagt haben, ja, aber dann müsst ihr jetzt auch mal rein.
Ah, verstehe. Okay. Ich nehme mal an, du hattest natürlich gesagt so, ja klar, kein Problem.
Naja, also es ist, ich hatte es nicht vor, aber nach, wenn du dann so aufgefordert wirst, ist es dann so dann zu sagen, nee, mache ich nicht, ist ja schon irgendwie so ein Eingeständnis. Also ich weiß nicht. Also ich habe mich dann darauf eingelassen, auf dieses
Ach
Abenteuer.
krass, ach krass, ach krass, ach krass, ach krass.
Und es ist dann so, du steigst halt dann rein, also von diesem Felsvorsprung bin ich dann reingestiegen. Das ist dann wirklich so, das ist tief, also man könnte auch reinspringen sozusagen in diesen Pool. Aber man als Laie sieht man natürlich nicht so richtig, wo fängt er an, wo hört er auf. Deswegen ist man natürlich vorsichtig. Die waren überhaupt nicht vorsichtig, die Guides. Die standen sogar auf dem Rand dieses Pools direkt am Abgrund, standen die
Oh
drauf
Gott.
und haben so mit den Touristen hantiert sozusagen. Da habe ich mir auch gedacht, ja, echt mutig. Aber mir wurde danach erklärt von einem Guide, die machen das seit vielen, vielen Jahren. Also, und die machen das auch nur dann, wenn es, sage ich jetzt mal, wenn es die Strömung erlaubt. Weil 3 Monate im Jahr ist es gesperrt, weil die Strömung dann zu stark ist.
Ah,
Dann kann man
okay.
sich nicht dagegen wehren und deswegen soll man da nicht reingehen, sozusagen. Ja.
Okay. Du bist dann bis nach ganz nach vorne geschwommen?
Ja, also der Guide hat mich erwartet. Also es waren sogar zu dem Zeitpunkt waren 2 Guides da und die haben mich erwartet und haben mir eben gedeutet, dass ich keine Angst haben muss. Sie werden mich halten an den Beinen, so dass ich, wenn ich will, kann ich mich praktisch über die Brüstung sozusagen von diesem Pool ganz nach vorne lehnen und kann sozusagen dann über den Abgrund schauen. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ah, oh, krass, das ist.
Also es war schon es war ein Wahnsinnserlebnis, muss ich sagen. Also es war so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es waren, du siehst halt dann die Fälle, die nach unten, also dieses Wasser, was nach unten
strömt.
Strömt, nicht nur strömt, sondern fällt. Und ein Regenbogen, der sich dann praktisch eigentlich fast permanent darüber bildet, weil das die Gischt ist, die mit der Sonne, das halt irgendwie mit dem Licht, also das ist schon irgendwie Wahnsinn. Und du hast dann natürlich sehr viel Endorphine, die dann frei werden.
Das glaube ich.
Und das trägt dich echt über den Tag. Also ich muss echt sagen, ich habe es nicht erwartet, aber es hat mich tief beeindruckt.
Also, das ist schon echt ein Erlebnis. Das ist schon krass. Also ich stelle mir mich gerade das so ein bisschen vor. Ich sage ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich fühle mich nicht allzu wohl, wenn es vor mir steil runtergeht. Deswegen hätte ich, glaube ich, echt Schiss, dahin zu schwimmen. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal da bist, dann würde man das doch schon auch irgendwie mal machen wollen.
Ja, also ich denke mal auch, also wir waren ja zu dritt, der Kameramann, Tonassistent und ich. Und beim Tonassistenten habe ich dann aber schon gemerkt, der ist auch nach vorne, aber er hat es nicht geschafft, jetzt so über die Kante sich da draufzulegen und da runterzuschauen. Also man hat schon gemerkt, das ist jetzt auch nicht für jeden was. Das muss man einfach so sagen. Und das habe ich auch bei der Gruppe gemerkt, bei den anderen, die da waren. Es waren einige da, die haben, ich weiß nicht, ob sie es vorher schon ausgemacht hatten, dass sie nur jemanden begleiten, was ich nicht glaube, weil du zahlst auf jeden Fall $150. Das heißt, also nur um jemanden zu begleiten, weiß ich nicht. Aber vielleicht am Ende des Tages dann einfach das Gefühl hatten, na, das schaffe ich nicht.
Da muss man halt so ein Adrenalin-Junkie sein wie du, Eva. Wenn man sagt, ja, ich mach das einfach mal. Krass, krass.
Ja, ich weiß nicht, aber es ist, wenn du dich traust, ist es tatsächlich also ein unvergessliches Erlebnis, weil es halt du tauchst halt im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein, schon so ein bisschen ein in dieses Land. Also irgendwie so kam es mir vor, als würde ich danach mehr wissen über dieses Land, obwohl man das ja eigentlich so gar nicht sagen kann. Aber es war ein Wahnsinnserlebnis, ja.
Wie so eine Taufe, kann man es fast vergleichen.
Ja, ein bisschen schon. Also wirklich ganz besonders.
Aber das war ja nicht der einzige Grund, warum du nach Simbabwe gereist bist, sondern du hast ja auch noch jemanden getroffen, jemanden sehr Außergewöhnlichen.
Ja, also es ist jetzt so, ich habe ja zwei Filme gemacht. Wir haben ja zum einen einen Guide getroffen von diesem Devil's Pool, den wir ja auch 10 Fragen gestellt haben, wie seine Arbeit ist und warum er das macht und ob das gefährlich ist und ob er die, ja, sowas in diese Richtung. Und da hatten wir, das war eigentlich schon auch ein toller Typ. Und dann haben wir noch einen anderen Beitrag gedreht, nämlich einen über einen Deutschen, der ausgewandert ist nach Simbabwe und der da ein Biobauer, der ein Fairtrade-Unternehmen aufgebaut hat in dieser Zeit und Baobab nach Deutschland brachte, wenn man so will.
Ich weiß, du hast dich ja schon länger quasi mit ihm beschäftigt, aber für alle, die noch nie was von ihm gehört haben, um wen geht's?
Also der Mann heißt Dominik Kollenberg. Das ist, wie gesagt, ein Mann, der, würde ich schon sagen, sehr mutig war, sich da was aufzubauen in Simbabwe zu der Zeit, als im Prinzip die politischen Verhältnisse auch nicht so ganz ohne waren. Da gab es einen Diktator, der hieß Mugabe. Und trotzdem in dieses Land zu gehen, klar, seine Frau kommt aus dem Land, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und deswegen ist man auch nicht ganz fremd, aber mutig. Drei kleine Kinder da noch nebenbei zu haben und sich versuchen da eigentlich eine gute Sache zu machen, so ein Bio-Unternehmen mit Fairtrade, was auch den Einheimischen helfen soll, würde ich schon sagen, alle Achtung, Chapeau, ne?
Und es geht vor allem um die Baobab-Bäume, habe ich richtig?
Ja, genau, das sind die Affenbrotbäume.
Ah, okay.
Affenbrotbäume heißen sie, weil auch gerne Affen da sich sozusagen die Früchte holen und sie dann verspeisen mit Genuss. Und
die Bäume schauen ja auch irgendwie, glaube ich, die haben so eine ganz einzigartige Form, oder? Ich glaube, die kann man nicht so vergleichen mit unseren klassischen Bäumen, wie wir sie hier im Garten haben, oder?
Nee, kann man nicht. Also eigentlich sehen sie ein bisschen aus wie umgedrehte Bäume, wie wenn die Wurzeln nach oben stehen würden. Mhm. Und es gibt da so eine Sage, dass der Baobabbaum, der wollte besonders schön sein und ist dann praktisch sozusagen dem lieben Gott so auf die Nerven gegangen, weil er so schön sein wollte, dass der liebe Gott irgendwann gesagt hat, so, jetzt drehe ich dich einfach mal um.
Und seitdem sieht das so aus, als ob er quasi die Wurzel nach oben in den Himmel streckt. Ich verstehe. Sind das eigentlich große Bäume? Wie groß sind denn die in etwa?
Diese Bäume, wie hoch sie denn, du, das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich vermute mal, mindestens ein mehrstöckiges Haus, würde ich mal sagen. Und unglaublich breit. Also du kannst da, das ist gar nicht vergleichbar. Also solche Bäume gibt's bei uns nicht, sage ich jetzt einfach mal.
Okay.
Man muss dazu sagen, eigentlich ist es auch nicht wirklich ein Baum, sondern es ist eigentlich so eine Art Kaktus. Das, ja, aber das siehst du nicht, weil, also ganz offensichtlich sieht er aus wie ein Baum. Aber eigentlich kann er damit auch gut überleben, weil der Kaktus ja, so ein Kaktus speichert die Feuchtigkeit, auch wenn es sehr, sehr trocken ist, speichert die Feuchtigkeit im Inneren und dadurch schafft er es sozusagen eben zu überleben. Aber was er halt macht mit seinen Früchten, also er trägt ja immer Früchte,
ja,
die nennen sich Baobab, diese Früchte.
Ja.
Und sobald die Früchte ausgebildet sind, zieht er sein Wasser wieder aus den Früchten raus und in seinen Stamm, damit er selber überleben kann. Und dadurch trocknen die Früchte dann relativ schnell aus, was aber nichts macht, weil man die sozusagen dann genauso ernten kann und dann sofort Pulver draus machen kann.
Okay, spannend. Und dieses Pulver kann man nutzen? Oder
wofür, ja, dieses ist das Pulver ist es eigentlich, also diese Früchte sind, also wenn das Wort Superfrucht auf irgendeine Frucht passt, dann würde ich sagen, in dem Fall ja, das passt. Weil es wirklich so ist, dass diese Früchte, die haben 8-mal so viel Vitamin C wie Orangen. Also Vitamin C-Wert ist unglaublich hoch, ja, unglaublich hohe Antioxidantien und die sind also wirklich ganz tolle Früchte.
Okay.
Und das hat man eigentlich, wie soll ich sagen, also dieser deutsche Biobauer, der hat es auch nicht gewusst, aber er hat sich gedacht, er kann damit den Leuten vor Ort helfen, weil diese Früchte hatten vorher keinen Wert, die wurden von den Affen gefressen und ansonsten lagen die rum. Und er wollte dem Ganzen einen Wert geben und hat quasi sozusagen jetzt Wildsammler, die das einsammeln und hat festgestellt, die Sachen sind, dass man sie essen konnte, das war immer schon klar.
Ja.
Aber dass sie so extrem gut sind, das wusste er erst später. Und das ist einfach schon irre, weil das kommt jetzt praktisch sowohl den Einheimischen zugute als auch uns, weil dieser Mann sozusagen hat versucht, nachdem er das rausgefunden hat, wie gut diese Frucht ist, hat er zusammen mit ein paar anderen Bauern beantragt bei der EU, dass es als Lebensmittel in Europa eingeführt wird.
Ach, okay, spannend.
Und das war es war zumindest teuer. Also sie mussten 100.000 Euro zahlen dafür.
Wow, das ist viel.
Ja, das war viel. Also das heißt, man überlegt sich das schon, ob man das macht. Aber er hat es durchgezogen mit den anderen zusammen und sozusagen, und jetzt kann man dieses Baobab-Pulver eben bei uns auch kaufen und man sieht es auch immer mehr. Das ist eigentlich immer mehr in Müslis ist es zum Beispiel drin, in Säften ist es drin, sogar in Shampoos ist es drin. Also das kommt jetzt so richtig sozusagen, wird vor allem für Sportler eigentlich auch hier in Deutschland immer mehr Trend.
Durch ihn?
Ja, am Ende des Tages durch ihn, weil wer hat's geschafft?
Ja, okay, Wahnsinn. Okay, jetzt bin ich gespannt. Du hast ihn wahrscheinlich natürlich auch getroffen, so wie es sich anhört. Klar, deswegen warst du ja da. Wo hast du ihn getroffen zum ersten Mal?
Also ich habe ihn in Harare in der Hauptstadt getroffen. Dort hat er seinen Hauptsitz fürs Büro. Also das Ganze, die Firma, die jetzt wächst und gedeiht und damit auch vielen tausend Menschen Beschäftigung gibt. Also
oh,
er ist mittlerweile richtig, richtig groß.
Okay.
Und Er ist aber, was das Schöne ist, irgendwie, das muss man einfach auch mal festhalten, er ist ein Sozialunternehmer. Also er, für ihn ist es wichtig, dass die Leute auf jeden Fall überdurchschnittlich bezahlt werden, aber nicht nur das, sondern er versucht auch immer, dass die Abnehmer, also die das kaufen jetzt, und nach Deutschland bringen, also die Unternehmen, dazu zu bewegen, dass sie auch sozusagen für die Dörfer was machen. Also zum Beispiel ein neues Dach für die Schule oder was weiß ich, also irgendwas, was die Gemeinde dann vor Ort, was für die gut ist. Nur dann sozusagen verkauft er das auch. Und offensichtlich hat er damit jetzt so viel Erfolg, dass es den Leuten richtig gut geht. Ich habe vor Ort auch mit so Landarbeitern gesprochen, die für ihn arbeiten, die eben sagen, seit er da ist, haben sie überhaupt zum ersten Mal ein Einkommen und können sozusagen ihre Kinder zum ersten Mal in die Schule schicken. Also das ist echt bewegend.
Als du in Harare getroffen hast, das hört sich jetzt eher nach quasi Büro an. Also ich
Ja,
vermute
ja.
jetzt mal nicht, dass Harare eine Farm ist, oder?
Nee, Harare ist die
Okay.
Hauptstadt.
Genau, ja, genau,
Ja, genau,
ja, genau.
und da ist jetzt halt das Büro, genau. Wir sind aber praktisch mit ihm zusammen über Land gefahren. Das war auch ganz spannend, weil man dadurch sozusagen auch dieses Land so ein bisschen kennengelernt hat. Mehrere Stunden, also. Wir sind erstmal 3 Stunden gefahren, da sind wir sozusagen auf seine Farm gekommen, La Rochelle heißt die. Und das ist so ein altes Herrenhaus gewesen, das er hergerichtet hat, und zwar für seine Bauern. Also damit
Okay.
die da sozusagen geschult werden, was Bio ist und was Fairtrade ist, und dürfen dann da sozusagen umsonst wohnen, bekommen was Schönes zu essen. Und ringsrum sind dann die Felder, wo sie lernen, wie man mit Bio arbeitet zum Beispiel. Also, das fand ich ganz toll.
Was wird denn da dann alles angebaut? Also Baobab nehme ich natürlich mal an,
Baobab, ja,
ja?
Baobab, das sind vor allem Wildsammler, weil Baobab diese Bäume ja so wild praktisch
Ah, okay.
da sammeln sozusagen. Aber er macht 24 verschiedene Pflanzen, baut er an.
Ah.
Und alles natürlich Bio oder Natur. Und ja, also und versucht halt möglichst viel Menschen der ländlichen
Verstehe.
Bevölkerung daran
Ja,
teilhaben zu lassen,
ich
ja.
verstehe. Was sind das denn für Pflanzen? Pflanzen, die man bei uns auch kennt,
Ja,
oder?
natürlich, also von
Okay.
also Hibiskus,
Ah.
Minze, also viele Tees, Gewürze und auch Öle, also so in der Art. Also es ist wirklich, aber
Ich
das
verstehe.
bekannt, ja, aber das Besonderste ist, das, ja, ist halt Baobab, weil das kennen wir
Absolut.
halt noch nicht. Also
Absolut.
was ich auch sehr interessant war, ist, dass, also was eigentlich ziemlich krass ist, also weil die Landwirtschaft dann nicht so, wie soll ich sagen, es gibt dann nicht in den Bereichen, wo der Baobabbaum ist, nicht so viel Landwirtschaft, und das ist auch gut so. Und ich sage jetzt gleich, warum. Eigentlich
Okay.
würde man ja sagen, eigentlich nicht gut so, weil in Afrika ist es üblich, dass man immer noch DDT spritzt, ein sehr wirksames Kontakt- und Fraßgift.
Okay.
Und das sozusagen, das haben die auch in ihren Häusern und überall.
Ich verstehe.
Also, und die Bäume stehen aber sozusagen in der Natur, da ist nichts, und deswegen wird es da auch nicht hingesprüht. Und ja,
Ah, ich verstehe.
also.
Okay, also ich stelle mir so vor, quasi die Baobab-Bäume sind natürlich klar, die sind groß, die müssen lange wachsen. Das heißt, die sind wo auch, also schwer, also sag mal jetzt, da muss man natürlich auch hingehen und diese Früchte dann auch ernten. Und er hat zusätzlich quasi noch diese Farm, wo er dann wirklich mal biologisch ohne Pflanzengift den Menschen auch vor Ort zeigt und lernt, wie man sowas anbaut
Ja,
und
genau.
quasi auch ohne diese giftigen Mittel, die sonst
Richtig.
sehr, sehr verbreitet sind in Afrika offensichtlich.
Ja, genau.
Okay.
Und ja, und deswegen, also beschäftigt er sozusagen Bauern und Wildsammler. Und die Wildsammler sind zum Beispiel die praktisch die Baobab-Früchte sammeln und bringen. Und es wird alles immer irgendwie überprüft. Also er hat mir halt einmal nochmal erzählt, wie wichtig das ist. Er gibt auch die Säcke aus. Sie müssen wirklich organisch sauber sein, weil einmal war es so, dass sie halt irgendwie Säcke vor Ort genommen haben und dann die Früchte da rein, und die mussten das dann als Sondermüll in
Verstehe,
Europa.
verstehe.
Ja,
Wahnsinn.
das ist schon der
Wahnsinn.
Hammer eigentlich, ja.
Okay.
Absolut.
Ja, krass, krass. Wie hast du ihn kennengelernt? Was würdest du sagen, ist er für ein Typ?
Ja, ich habe ihn natürlich, also ich habe zuerst mal einen Artikel über ihn gelesen und dann habe ich gedacht, das könnte eine interessante Geschichte sein. Und habe dann angefangen, also mit ihm zu korrespondieren, zum Beispiel Mail und dann Telefon und so weiter. Und dann habe ich ihn ja auch kennengelernt. Also ich finde, Chapeau, dass es solche Menschen gibt, muss ich einfach sagen. Also,
Toll.
weil ja, also er ist ein witziger Typ und aber das ist es ja eigentlich nicht. Er ist ein netter Kerl, natürlich, aber so, dass er, und auch mutig, dass er da hingegangen ist, aber was er da tut für die Leute, das finde ich, dass denen allen besser geht oder dass sie denn überhaupt mal Geld haben, dass er sich da wirklich so kümmert, dass er sagt, es ist nicht Gewinnmaximierung, was ihn interessiert, sondern ihn interessiert es, dass es den Leuten besser geht.
Ein bisschen
Und
eine
das,
inspirierende Persönlichkeit, so wie es klingt, so ein
ja,
bisschen
absolut,
auch und euch auch
absolut.
mutig, sage ich mal, ganz ehrlich, das ist ja im Sinne auch, sage ich mal, in so ein Land zu gehen und einfach mal sowas aufzubauen. Da wird es noch nicht viele gegeben haben, die das vor ihm schon mal gemacht haben und da einfach dann quasi, das ist, ich finde sowas mutig, dann auch mal zu sagen, ich mache mal was ganz anderes, was ganz Neues und dann auch noch was, nicht um mich selbst zu bereichern, sondern wirklich etwas zu tun und etwas zu bewegen.
Absolut, so sehe ich das auch.
Schöne Sache. Und der
Also,
scheint aber auch sehr erfolgreich zu sein. Vorhin gerade meintest, der
ja.
hat über 1000 Leute beschäftigt, der quasi.
Ja, mehrere tausend.
Wow.
Also es ist so, er will jetzt auch expandieren in Afrika, also auch in andere Länder gehen, weil es offensichtlich funktioniert, weil er Abnehmer hat. Wir haben einmal auch gesehen, da waren ein internationaler Getränkehersteller war da vor Ort, also hatte Leute da vor Ort, die sozusagen mit ihm verhandelt haben über Baobab. Also man merkt, dass ja, dass er damit Erfolg hat. Absolut.
Das ist doch schön. Er lebt aber jetzt nur mehr in Simbabwe oder ist auch hin und wieder nochmal in Deutschland?
Also wenn, dann ist er nur zu Besuch.
Echt? Ach, Wahnsinn. Okay, krass,
Also er hat ja
krass.
seine Familie hier, aber ich meine, er hat ja eigentlich seine wirkliche Familie, also
Ja.
seine Frau und seine Kinder, die sind ja bei ihm in Simbabwe. Wobei eins der Kinder ist jetzt wieder in Deutschland und macht gerade da Abitur, weil es halt so ist, für, sage ich jetzt mal, für Teenies bietet dieses Land halt nicht so viel.
Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Und da ist wahrscheinlich auch quasi dann Schulbildung in Deutschland dann doch wahrscheinlich auch großer Pluspunkt, sage ich mal.
Wobei sie gesagt haben, also die Schule wäre schon okay, aber es ist für die Kids jetzt einfach auch wichtig, dass sie ja, dass sie halt irgendwie auch in Deutschland mal sozusagen sind und die wollten das auch. Also ich glaube, es ist eben so, Gleichaltrige zu haben, ist wohl schwieriger eher.
Ich verstehe, ich verstehe. Hast du ihn eigentlich auch mal gefragt, ob er sich vorstellen könnte, eventuell wieder mal nach Deutschland zurückzukehren? Oder ist das so offensichtlich, dass der das nicht machen wird?
Also ich glaube, er wird nicht mehr zurückkommen.
Ach, Wahnsinn, okay.
Also der ist wirklich glücklich in Simbabwe. Also ich meine, es ist ja auch ein, also ich muss, was ich kennengelernt habe, es ist eigentlich, ich habe mich sehr wohl gefühlt da. Natürlich sieht man Armut und natürlich, wie soll ich sagen, sieht man, wie gesagt, die kaputten Straßen und aber die Leute waren alle sehr nett. Also es waren wirklich sehr herzliche Menschen und irgendwie ist es ein schönes Land. Also ich finde, es liegt ja auch auf einem Hochplateau, vielleicht, dass man das nochmal schnell erwähnt. Es ist so, dass es dann nicht, das ist jetzt nicht so heiß. Also jetzt war es jetzt, bei denen ist ja jetzt im Moment Winter oder beginnt der Frühling, denn jetzt
Stimmt,
bei
also
uns der
die
Herbst.
Südhalbkugel, genau, ja, stimmt,
Genau, oder
Südhalbkugel,
es
genau.
beginnt der Frühling, bei uns beginnt
Ja.
der Herbst, ja. Und es liegt auf einem Hochplateau, das heißt, die Hauptstadt liegt auf 1500 Meter. Also das heißt, da kann es nachts schon ganz schön kalt sein und tagsüber sind es eigentlich sehr angenehme Temperaturen, so Mitte 20 Grad. Und
Stimmt.
ja, und nur da, wo die Viktoriafälle sind, da ist es ja sehr tief wieder, da ist das Hochplateau wieder zu Ende sozusagen, da kann es schon auch heißer sein. Also das ist schon, und keine Ahnung, also es war auf jeden Fall ordentlich kalt in der Nacht zum Teil.
Ach, überraschend. Ja, lustig, da würde man gar nicht vermuten. Man hat, ja, natürlich auch so klischeehaft, natürlich sofort irgendwie im Kopf, da ist es heiß. Aber natürlich gibt es auch andere Regionen, klar.
Ja, also ich hätte schon noch mal eine dicke Jacke gebraucht zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah, naja, du warst ja im Devil's Pool, da pumpt ja genug Adrenalin quasi durch den Körper, sag ich mal.
Ja, da ist es ja auch ein bisschen wärmer. Wie gesagt, da ist das Hochplateau offensichtlich zu Ende, ja.
Aber das heißt, dass du da echt eine tolle Reise erlebt hast, Eva. So hört es sich zumindest an, dass du da echt ganz, ganz tolle Eindrücke und schöne Eindrücke auch mitgenommen hast.
Absolut. Also es ist echt ein Geschenk, da Filme machen zu dürfen. Und ich habe für mich persönlich beschlossen, dass ich da unbedingt nochmal hinfahren muss und da einen Urlaub verbringen muss, weil also gerade diese Gegend um den Devil's Pool herum ist einfach, wenn man Afrika, sage ich einmal, kompakt kennenlernen will, dann glaube ich, ist es einfach da der ideale Ort. Und also ich hoffe, dass es klappt. Ich habe es mir fest vorgenommen.
Mich hast du ein bisschen auf den Kieker gebracht, sage ich ganz ehrlich, so ein bisschen. Tatsächlich, Afrika steht auch auf meiner Liste, wo ich gerne mal hin wollen würde. Ich habe mich aber noch nicht so informiert, wo denn das richtige Ziel wäre. Es klingt für mich ein bisschen danach, die Victoria-Fälle könnten es sein. Das eventuell könnte es werden. Und du hast mich drauf gebracht.
Ja, gerne, gerne. Also ich glaube, die Leute können es brauchen vor Ort, also Tourismus. Und es ist wirklich, also meiner Meinung nach, unglaublich schön, da einen Einstieg zu Afrika zu finden, um diesen Kontinent kennenzulernen, ist das, glaube ich, ein guter Platz.
Dann vielen Dank dafür, für die Empfehlung, Eva. Und vielen Dank, dass du deine Erlebnisse und vor allem hier dein krasses Erlebnis im Devil's Pool hier schon mal mit uns geteilt hast. War schön, dir zuzuhören und quasi schon im Gedanken mit dir mitzuschwimmen, da vorne hin an die Kante.
Ja, danke dir, dass ich es erzählen durfte. Hat mich sehr gefreut.
Und den ersten Film von Evas Zimbabwe-Reise, den gibt's natürlich bei Galileo zu sehen, und zwar morgen. Also unbedingt einschalten.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.